Hallo und herzlich willkommen zu Männer, die weinen, ein Podcast von Männern, die weinen, für Männer, die weinen und alle anderen Menschen. Ein grauer Samstag heute, zumindest bei mir in Berlin. Heidewitzka, ist echt kein Wetter, das zum Rausgehen einlädt.
Bei mir scheint die Sonne.
Hallo Felix, willkommen. Wunderbar, dass du wieder da bist. Ich begrüße dich.
Ja, vielen Dank. Gleichenfalls,
Konstantin. Ja, da sind wir wieder in Teil 2 unserer Doppelfolge, die keinen Doppelfolgentitel hat, also mehr und weniger sein oder nicht sein, mit unseren Persönlichkeitsanteilen klarkommen, wie man immer es auch nennen möchte. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, was wir gerne mehr wären oder wovon wir gerne mehr wären, was wir gerne mehr täten, und heute wollen wir das Gegenteil machen und darüber sprechen, was wir gerne weniger wären. Ich wünschte zum Beispiel, es wäre weniger grau draußen, oder ich wünschte, ich hätte weniger Kaffee getrunken oder wäre weniger pleite, wenn meine Mitbewohnerin bald auszieht und ich diese Zwei-Zimmer-Wohnung allein finanzieren darf. Aber hey, immerhin habe ich da eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Kleine Anekdote am Rande. Ich habe aus einem so Bierglas gerade Eiskaffee getrunken. Deshalb war das ein ganzer Pott Eiskaffee.
Oha.
Denn meine Mitbewohnerin zieht gerade so Stück für Stück aus und im Juni ist sie dann endgültig weg.
Hm.
Deshalb sind meine geliebten Eiskaffeetassen jetzt auf einmal verschwunden. Das sind nämlich ihre gewesen. Ja. Und ich muss mich damit arrangieren, aus ehemaligen Biergläsern zu trinken. So ist das Leben. Ich wünschte, ich wäre weniger merkelig und würde das einfach so akzeptieren, wie es ist. Ja, aber das ist mein aktuelles Leben, Felix. Was passiert bei dir so in your life?
Nicht allzu viel. Also ich habe neulich meinen Chef mal gefragt, ob ich mal wieder was arbeiten soll, und er meinte, du kannst das Büro aufräumen, wenn du willst. Also das ist ungefähr ein gutes Sinnbild dafür, um zu gucken, was gerade so bei mir passiert im Leben. Nicht viel. Ich könnte mal das Büro aufräumen, wenn ich wollte. Das überträgt sich auch so ein bisschen aufs Privatleben.
Den Keller putzen.
Ja, es sind wirklich so solche Dinge. Ich bin fast auch mit meinen, also ich bin jetzt hier gerade, kurz bevor wir angefangen haben aufzunehmen, bin ich fertig geworden mit einer kleinen Gruppe Miniaturen noch, und dann habe ich eigentlich fast nichts mehr hier rumliegen, was ich hobbymäßig machen kann. Aber das ist nicht so schlimm, dann baue ich einfach noch ein Schloss in Sims oder sowas. Bei mir scheint auch die Sonne. Ich hoffe, dass sie auch noch scheint, wenn wir fertig sind. Ich befürchte fast nein, aber ich werde versuchen, mich nochmal 5 Minuten in die Sonne zu setzen. Aber mal gucken. Wir werden es sehen.
Man weiß es nicht. Das ist ja wirklich sehr, sehr beneidenswert. Ja, ruhige Tage, wenig geschieht. Ich persönlich warte auf meinen Impftermin endlich. Ich habe wohl bald das Vergnügen, AstraZeneca injiziert zu bekommen.
Yes.
In den nächsten 3 bis 4 Wochen spätestens, hoffentlich schon übernächste Woche. Und dann wird es mir, gucken, wie es mir dann geht, ne, wird sicherlich auch im Podcast erwähnt werden, was das für ein neu erlangtes Freiheitsgefühl ist. Ne?
Also von den Leuten, die bisher geimpft wurden, die ich so kenne, also weil ich habe ja ein paar Freunde in
ich
UK.
Ich kenne auch eine Person, die doppelt geimpft ist.
Die sagen, eine Person, die ich kenne, die hat ein bisschen mit schwereren Nebenwirkungen tatsächlich auch zu kämpfen gehabt, also so nach, ne, Immunsystem anspringt halt, dann tut es halt weh. Ich erinnere mich noch, als ich irgendwie, da war ich 18 oder was, da habe ich endlich mal meine Tetanus-Auffrischung gekriegt. Das war auch eklig, aber auch nur so für einen Tag. Und dann ging es eigentlich wieder, und so habe ich gehört, dass das da halt auch.
Ne? Aber auch beide eindeutig pro-Vaccination und würden uns den ganzen Scheiß geben, der verfügbar ist.
Ja, ich hab schon zu Konsti gesagt, bevor wir aufgenommen haben, ich habe gesagt, mir egal, was sollen sie mir alles, meinetwegen Sputnik 5, Wurst, Hauptsache ich werde irgendwann geimpft und kann morgens aufwachen, bisschen verrotzte Nase haben und mir nicht denken, oh nein, es geht zu Ende, sondern denken, ah scheiße, bin erkältet.
Jedes Mal O Fortuna in deinem Kopf, wenn du hustest oder niest.
Ist so. Ich sitze da irgendwo, huste und wirklich Karl Orff in meinem Kopf. O Fortuna.
Vor allem den dramatischen Paukenschlag davor. Bom.
Ja, oder Mozarts Requiem.
Dies ihre. Dies illa. Männer, die fast sterben. Genau. Nee, wir wünschten, wir wären weniger paranoid und mehr geimpft.
Weißt du, wo das auch herkommt? Angststörung, ich sag es dir. Hypochondrie. Ja, man fängt an zu husten, denkt sich, oh nein, jetzt habe ich es doch noch gekriegt. So kurz, bevor der Impftermin eventuell in greifbarer Nähe war. Jetzt werde ich sterben.
Bin doch noch so jung.
Ja, mit 26. Ich bin noch, ein Jahr habe ich doch noch für die coolen Rockstars. Aber ja.
Ja, ich wollte irgendein unglaublich lustigen Kommentar dazu abgeben und der ist mir in dieser Sekunde einfach wieder entfleucht. Ich muss sagen, ich bin heute mental nicht so auf der Höhe. Ich hatte so einen richtig faulen Tag, in dem ich nichts getan habe, außer den Archdemon in Dragon Age Origins zu bezwingen und das DLC anzufangen und zuzuhören, wie meine Mitbewohnerin Kisten packt. Also wir haben ein gutes Verhältnis, alles gut, ne? Ich bin jetzt nicht irgendwie froh, dass sie endlich raus ist, aber es ist ein bisschen langsamer Umbruch zu spüren.
Ich habe gestern bei dem Umzug geholfen auch. Also
wart ihr wieder zu zweit?
Ja. Das war schön. Weil, pass auf, mein Freund Johannes hat mich vorgestern angeschrieben, vorgestern um 9 Uhr. Da war ich kurz davor, ins Bett zu gehen. Und Johannes schrieb mir, sag mal, hast du zufällig Freitag Zeit, mit mir mal kurz vorbeizukommen und vielleicht irgendwie eine Kiste zu tragen oder mein Bett abzubauen, das wäre ganz hilfreich. Ja, war ich gestern 4 Stunden unterwegs und habe mehr als eine Kiste getragen. Aber es war okay, es war wirklich nicht so aufwendig, nicht so viel auch. Und ich helfe ja gerne, obwohl ich Umzüge eigentlich habe. Eigentlich schwöre ich mir jedes Mal wieder, dass ich nie wieder bei Umzügen helfen will. Aber
schlimm, ne? Ich habe auch schon gesagt, bei dem nächsten Umzug nur noch mit Umzugsfirma und dann nur noch ins Haus, in dem ich mein restliches Leben verbringe.
Ja.
Wie oft bist du schon umgezogen in deinem Leben?
Also
wir würden weniger umziehen.
Ich bin in meinem Leben umgezogen.
Ich habe in Göttingen bei dir allein schon mindestens 3 verschiedene Wohnungen erlebt.
Ja, pass auf. Und ich bin umgezogen das erste Mal in, ich nehme jetzt mein ganzes Leben mit, ich bin das erste Mal umgezogen in Detmold, dann bin ich nochmal umgezogen nach, nee, zweimal umgezogen in Detmold, dann einmal nach Goslar, das war das dritte Mal, dann innerhalb Goslars nochmal, das war das vierte Mal, dann nach Göttingen das fünfte Mal, in Göttingen das erste Mal in die Angerstraße umgezogen, das sechste Mal aus der Angerstraße raus, das siebte Mal in die Todes-WG des Todes mit den merkwürdigsten Kack-Mitbewohnern der Welt eingezogen, das war das siebte Mal da ausgezogen, hier eingezogen, Nummer 8.
Boah.
8-mal umgezogen dieses Leben.
Stark.
Ja, alleine davon aber 4-mal in Göttingen. Also, ich bin für die 6 Jahre, die ich hier bin, bin ich fast jedes Jahr umgezogen.
Ich komme auf 5-mal und innerhalb Berlins 1-mal, 2-mal, 3-mal. Was in 4,5 Jahren Anwesenheit gar nicht so schlecht ist. Ja. Ich bin ganz gut rumgekommen. Aber ja, ist auch, wir wünschten, wir wären, also ich zumindest wünschte auch manchmal, ich wäre mehr sesshaft und würde einfach mich damit zufrieden geben, dann noch endlich mal an einem Ort anzukommen. Aber ich habe ganz gute Chancen in dem Ort, wo ich jetzt gerade bin. Ah, schön. Ja, heute reden wir mal über das heutige Thema. Ich habe schon eingeleitet, wir machen den Gegenpart zu Wünschen, mehr zu sein, oder etwas stärker, häufiger, öfter zu tun. Aber es gibt sicherlich auch viele Dinge, wo wir uns manchmal dabei ertappen, wie wir uns selber sagen, oh Mann, würde ich doch nicht so oft so und so sein oder dieses und jenes tun. Würde ich doch weniger viel Haargel benutzen. Würde ich doch weniger Wert darauf legen, wie mein Aussehen heute aussieht. Wäre ich doch gerne weniger so und so. Es ist ja auch so, dass man bei Vorstellungsgesprächen, also bekommt man das zumindest beigebracht, zumindest so auch in der BBS, wo wir beide Abi gemacht haben, so Eigenschaften nennen, die gleichzeitig auch eine Stärke sind, so Schwächen, die eigentlich eine Stärke sind. Ja. Ich wäre gerne zum Beispiel weniger perfektionistisch. Das ist nämlich gleichzeitig Stärke und Schwäche.
Ja,
großartig. Das war so das, wo sicherlich jeder Chef mit den Augen rollt, weil das alles dieses Ausgelernte ist, auswendig Gelernte ist. Aber solche Sachen gibt es sicherlich auch im Alltag, die wir uns da täglich sagen. Und wir dachten, wir starten damit, uns mal so Ping-Pong-mäßig hin und her zu spielen, was wir denn gerne weniger wären. Felix, was wärst du gern weniger?
Ich wäre gern weniger laut.
Stille.
Ich wäre gern weniger laut. Man merkt es zum Beispiel, man hat es hier, merkt es manchmal, wenn wir uns hier unterhalten und mir fällt noch was ein und ich muss das dann unbedingt irgendwie von mir geben und muss das dann sagen, ja, und dann kommt das, rede ich dir aber leider irgendwie in Gedanken rein, dann hast du einen Kommentar, den du machen wolltest, aber komplett vergessen und jedes Mal, wenn mir sowas passiert, denke ich mir, verdammte Axt, warum kann ich denn nicht einfach mal die Klappe halten, sondern muss immer jeden Gedanken, den ich habe in einem Gespräch, in dem ich mich wohlfühle, auch gleich formulieren, so. Ne? Oder auch in Gesprächen, wo ich mich nicht wohlfühle. Das ist ja noch viel alberner. Ja? Neulich habe ich mit meiner Hausärztin telefoniert und irgendwie habe ich es fertiggebracht, ihr übers Wetter zu erzählen. Und ich war so, warum? Warum?
Weshalb? Findest du dich plötzlich in einer Mitteilungssituation wieder, die du so nicht geplant hast?
Ja.
Sehr schön. Ich kann darauf super einsteigen, denn ich habe das Gleiche. Ich würde gerne manchmal weniger reden. Und zwar in Situationen, in denen ich auch was gefragt wurde. Also wirklich was ganz Konkretes. Wenn mich eine Kollegin fragt, wie machst du das eigentlich? bei diesem Element unserer Arbeit nicht so. Mhm. Ja, gut, dass du fragst, das mache ich so und so, bla bla bla. Kollegin sagt, ah ja, danke. Und dann schweige ich kurz und dabei muss man auch beachten, bla bla bla, ah ja, danke. Und irgendwann, und ich denke schon so, okay, jetzt hat sie das beantwortet bekommen, was sie gefragt hat, jetzt muss ich nichts mehr sagen. Und dann sage ich doch noch was, weil irgendwas habe ich vergessen und da muss ich noch hinterherhängen, wo ich so denke, ah, und das ich freue mich dann, ich weiß auch warum, ich freue mich in dieser Situation so sehr, dass jemand nach meinem Input fragt, dass ich einfach in meiner Reaktion darauf völlig übertreibe.
Ja.
Und da denke ich mir jedes Mal so, boah, ist gut jetzt, Frage beantwortet, behalt's für dich, aber für mich behalten ist sowieso sehr schwierig.
Wenn mich einer fragt, was ich studiert habe, dann kommt bei mir auch immer so der Drang auf, so, und jetzt erzähle ich dir alles, was ich studiert habe.
Jetzt studiere ich dir meine, jetzt studiere ich dir meine Lebensgeschichte, genau.
Jetzt studiere ich dir einen vor hier, mein Freund. nee, das ist wirklich, das ist, ich kann das auch sehr gut nachvollziehen. Eben, ja, da sind wir uns in gewisser Weise eben auch ähnlich. Oder auch so, das führt auch so zu unglaublich bescheuerten Missverständnissen. Also ich habe neulich mit einer Bekannten von mir geschrieben, auf Norwegisch, weil ich mal gucken wollte, also sie ist Norwegerin und ich wollte mal gucken, wie gut mein Norwegisch geworden ist. Und dann habe ich sie mal wieder angeschrieben und meinte so, hey, wurde so ein großer Medaille und so und wir quatschen ein bisschen hin und her und dann habe ich das Bedürfnis gehabt, den Satz zu formulieren, ich wünschte, ich hätte, oder ich bereue es ein bisschen, dass wir nicht mehr geredet haben miteinander, als wir beide noch in Göttingen waren. Daraufhin war erstmal 3 Tage lang Funkstille und ich so, oh nee, das war doch jetzt wieder der Satz, den du nicht hättest sagen sollen, der vielleicht ein bisschen missverständlich ist und irgendwie, ja, und dann analysieren das die Leute immer, weiß ich nicht, dann analysieren das Leute gerne, als wäre das ein Flirt gewesen. Übrigens ganz lustig, im Norwegischen gibt es das Wort Flirt auch, aber es schreibt sich F-L-Ö-R-T.
Flirt.
Flirt. Ja, und dann habe ich das, aber Gott sei Dank habe ich das aufgeklärt gekriegt, aber das ist halt auch wieder sowas, ne, wo irgendwie zu viel gesagt. Das ist eigentlich so ein Nonsensgespräch. Es ist auch bescheuert, wenn irgendwie so jemand, mit dem du kaum was zu tun gehabt hast, dich plötzlich anschreibt und sagt, hey, wir hätten mal mehr reden sollen. Da wüsste ich dann oft wahrscheinlich auch selber nicht, wie ich darauf antworten soll, ne?
Aber ja. Und wieder habe ich einen Gedanken verloren. Was ist los mit mir heute? Ich habe heute so ein bisschen Podcast-Alzheimer. Ganz schön schade. Ich wollte eigentlich darauf zu sprechen kommen. Ja, genau, jetzt weiß ich es aber wieder.
Ja.
Dass ja auch die Rolle als Cis-Mann da so ein bisschen kritisch ist, bei mir zumindest. Dass dann so schnell dieser Verdacht aufkommt, scheiße, ich mansplaine gerade. Ich tue gerade so überkompetent und gerade gegenüber dem nicht-männlichen, cis-männlichen Geschlecht dann so einen auf Laberbacke zu machen, das ist überhaupt nicht beabsichtigt, aber ich sehe voll, wie das so rüberkommen kann. So ich als Mann, ich mache jetzt hier so ein Fass auf und erzähle dir alles, was irgendwie im Raum steht und was ich erlebt habe und mache mich wichtiger, als ich eigentlich bin. Das will ich natürlich auch zwingend verhindern. Und das Zweite war, bezogen auf das, was du gesagt hast, weniger denken. Das habe ich gar nicht aufgeschrieben, aber das ist eigentlich das, was so am prägnantesten immer wieder für mich spürbar wird, wenn ich so im Alltag unterwegs bin. Lass es ruhen. Es ist jetzt geschehen. Warum muss der Gedanke noch 10-mal dahin zurückkommen? Oder ich bin neulich auch über die Straße gegangen und habe gemerkt, dass ich langsamer gehe, weil ich über irgendwas nachgedacht habe, was so 10 Jahre zurücklag.
Ja.
Und irgendeine Situation, wo ich mich peinlich benommen habe oder wo es eine awkward Stimmung gab in der Interaktion mit einem anderen Menschen, wo ich so dachte, sag mal, du wirst jetzt hier gerade nicht fast in Neukölln überfahren, weil du an so einen Moment zurückdenkst, der überhaupt nicht mehr umkehrbar ist und der auch gar nicht so schlimm war, aber ich merke, wie mich das immer noch beschäftigt und da spielt sicherlich auch eine Rolle die Condition, in der ich mich befinde, also so, im Sinne von Angststörung und so weiter, dass das Gehirn einfach immer arbeitet und nicht aufhört bis wann eigentlich, relativ, ne, bis es eben vorbei ist, aber ich kann gar nicht sagen, was so das Ziel dabei ist. Es ist ein zielloses Denken und schweifen lassen der Gedanken. Total.
Also das ist ganz witzig, weil ich habe das auch nicht aufgeschrieben, aber mir geht es explizit genauso. Also es ist echt auch das genau das Gleiche. Man läuft durch die Gegend und plötzlich sind die Gedanken irgendwie, weiß Gott wer, wo, weiß Gott wer? Nein, wo
heißt wer das? Sind deine Gedanken?
Wer sind meine Gedanken und wenn ja, wie viele Gedanken sind sie?
Ja.
Thorsten. Meine Thorsten, Gedanken sind Thorsten. Ja, aber das, genau, ich kenne das auch. Und dann steht man da oder mitten in der Nacht, ja, wie in den ganzen Memes. Man liegt schon im Bett und plötzlich das Gehirn so, erinnerst du dich damals, als du 18 warst?
2007.
In dieser Kneipe. Was du damals gemacht hast, war schon sehr dumm, oder? Und dann denke ich mir so, ja, das weiß ich ja jetzt. Da bin ich ja jetzt auch drüber weg. Warum kommt mir jetzt dieser blöde Gedanke auf einmal in mein Gehirn? Ja, ich weiß nicht. Wollte nur mal, dass du dich da noch mal dran erinnerst. Mach damit, was du willst. Und dann weiß ich nicht, ja, und dann hängt man da wieder fest. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und deswegen fällt es mir zum Beispiel auch super schwer, mich zu entspannen. Kann
Ja.
ich kaum. Also wirklich, es gibt dann so Leute, die kenne ich, die sitzen dann da und können sich super gut entspannen. Ich kann das nicht. Ich kann das wirklich nicht. Und manchmal ist es fast zum Lachen. Manchmal lache ich auch. Sitze ich da und bin in so einer Situation, die objektiv eigentlich entspannend sein sollte. Ja. Nichts zu tun, um mich rum nur Leute, die ich lieb habe, oder ich bin alleine, alles schön, ich habe genug gegessen, getrunken, irgendwie, ich muss nicht aufs Klo, alles ist wunderbar, ich sitze gut, mir tut nichts weh, ich könnte mich eigentlich entspannen, es ist nicht kalt, zu warm oder irgendwas, die Situation ist objektiv eigentlich perfekt, und ich kriege den Kopf nicht ausgeschaltet. Also ja, das ist.
Das ist ja auch bei Menschen, die meditieren, das große Thema. Die Gedanken loslassen und den Kopf leeren und aber trotzdem so akzeptieren, wenn ein Gedanke auftaucht, dann nehmen wir ihn wahr und lassen ihn gehen. Und ich nehme die Gedanken wahr und denke mir so, warum? Warum bist du hier? So, es ist wie ein Freund,
Raus.
der durch, der, wie ein Freund oder Bekannter, der durch die Tür kommt, so, hallo, na, was geht denn so? Und ich so, oh mein Gott,
Ja.
es ist Ferdinand. Was macht der hier? Der sitzt immer nur auf dem Teppich und besäuft sich. Der soll jetzt wirklich nicht hier sein. Der ist gleich wieder weg. Okay, aber warum ist der überhaupt hier? So, das kann ich ja auch nicht einfach tolerieren. So, und genauso ist es mit solchen Gedanken. So anno 2010 habe ich mich vor einer Person, die ich gut fand, mit Bier überschüttet oder so. So, warum muss ich daran jetzt plötzlich denken? Es ist so schwer, das einfach zu akzeptieren und dann wieder gehen zu lassen. Zumindest für mich. Also ja, genügsamer mit den eigenen Gedanken umgehen und die Gedanken schweifen lassen. Ich kenne dann auch so Bewältigungsstrategien, du sicherlich auch, weil mir das sehr ähnlich geht und ich auch nicht zur Ruhe komme, wie dann eben so kontinuierliches Ablenken. Also mein ganzes YouTube-Binge-Watching und stumpf durch die Gegend klicken und ja, oder auch einfach irgendwas im Hintergrund laufen lassen, sei es Podcast oder Serie. Das ist ja auch häufig, um eben den Kopf gar nicht, also daran zu hindern, dass solche Gedanken aufkommen oder eben auch in Verbindung mit unseren Angststörungen Ängste aufkommen zu lassen, unangenehme Gedanken. Und es ist dann eine Beschallung, die erst aussetzt, wenn es ins Bett geht, ne? Und dann geht eben das los, was du gerade beschrieben hast. Also es ist ein
Und
Dilemma, aus dem man eigentlich gar nicht rauskommt.
ganz ehrlich, ich gehe seit Jahren nicht mehr ohne Hörspiel ins Bett.
Ja.
Ich habe immer irgendwas laufen. Das ist immer, also mal, weiß ich nicht, drei Fragezeichen, Sherlock Holmes,
Ja.
irgendwelche Hörbücher, ja, scheißegal. Hauptsache, ich habe irgendwen, der. Ich muss das nicht mal verstehen können. Also es ist nicht mal so wichtig, dass ich das wirklich höre. Ich höre nur, da
Ja,
ist
ja. Da ist
irgendetwas, das so
etwas.
leise in meinen Kopf rieselt. Und das hindert mich daran, klar zu denken. Und das ist gut so. Und das ist schon auch, da muss man sich dann auch schon mal fragen, ob das sinnvoll ist. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Was mich dazu
Naja, es
bringt,
war ja immer noch bezogen auf das weniger Denken.
das ist wahr, was mich dazu bringt, meinen zweiten Punkt auf meiner Liste anzusprechen. Ich wäre nämlich gerne weniger schnell abgelenkt. Mir passiert es total häufig, dass ich so von Hölzchen auf Stöckchen komme und plötzlich Dinge komplett vergesse oder Sachen unterbreche und was anderes mache und dann hier mal kurz und dann da mal kurz. Und es fällt mir deswegen zum Beispiel auch schwer. Ich habe mir als Arbeitsumfeld einen Bereich ausgesucht, der ja mit sehr viel psychischem Druck verbunden ist. Warum ich das gemacht habe, weiß ich nicht genau. Aber so akademisches Arbeiten ist ja durchaus eine Sache, die irgendwie man es gibt viele Deadlines, ja, und es gibt viel Dings, viel das. Naja, und wann immer ich mich hinsetze und versuche irgendwie stringent an etwas zu arbeiten, beispielsweise habe ich jetzt, ich habe ein Paper geschrieben, das hat lange gebraucht, bis ich damit fertig geworden bin. Ich habe ein zweites Paper einfach nur umformatiert und will es nochmal überarbeiten und da komme ich, also da arbeite ich auch wenig stringent dran. Ich wollte eigentlich so einen kleinen Blogpost schreiben. Das sollte eigentlich überhaupt gar keine gar nicht so schlimm sein, weil ich ja da keinen akademischen Zitatregeln folgen muss oder sowas, sondern es ist ja einfach nur so ein für die Allgemeinheit gedachter Blogpost zum Prinzip. Sag mal, warum sagen wir überhaupt dauernd Wikinger? Ist das so produktiv? Sollten wir das vielleicht einfach sein lassen? Und ich kriege ich den nicht zu Ende gearbeitet, weil immer andere Sachen irgendwie interessanter sind. Ne? Das ist natürlich auch so, weil ich weiß, es ist jetzt Pandemie und irgendwie Lockdown und ich sitze zu Hause viel. Also es sind natürlich auch alle die coolen Sachen. Ja, steht meine Xbox rum, da steht, ich arbeite an meinem Laptop, ja. Mein Handy schmeiße ich dann oft schon angewidert in die Ecke, weil ich mich wieder dabei erwische, wie ich zum x-ten Mal dieselbe App zumache und dann wieder auf. Das ist mein Liebling.
Ja.
So, du machst Twitter zu, hast dein Handy in der Hand, machst Twitter wieder auf, als ob sich da magisch irgendwas geändert hätte. Ja. Quatsch.
Hm.
Naja, hilft ja nichts.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Und bei mir sind es auch schon Kleinigkeiten im Alltag, wie ich will mir eigentlich Frühstück machen. Und plötzlich putze ich die Küche und bin so, nein, stopp, du hattest was anderes vor. Mm. Eigentlich war das überhaupt nicht das, weswegen du gerade hier bist. Und das überträgt sich dann ja auch in den Alltag. Also das ist ja schon sehr, sehr großflächig eigentlich, was du jetzt erläutert hast. Ne? Du hast ein Projekt und da muss dran gearbeitet werden. Aber es sind ja schon manchmal Kleinigkeiten, die einen verrückt machen können, wenn man einfach nicht dranbleibt, weil man abgelenkt ist. Ich finde mich da ganz oft wieder, so gerade morgens in, ich hasse das Wort eigentlich, in meiner Morgenroutine. Oh Gott, scheiß mal auf Morgenroutine.
Okay, Konstantin, erzähl doch mal.
In meiner Morgenroutine komme ich in die Küche und mache so 6 Sachen gleichzeitig, kriege nichts auf die Reihe und stürme überhastet aus der Wohnung, um rechtzeitig aufs Fahrrad zu springen und dann zur Arbeit zu sprinten mit meinem Rad. Aber das liegt zum großen Teil daran, dass ich nicht geduldig eine Sache fertig mache und dann die nächste beginne, sondern ich so ganz viele Multitasking-Handlungen mache. Also nicht gleichzeitig, sondern so nebeneinander. Es ist ja erwiesen, dass der Mensch nicht multitasken kann, sondern im Endeffekt nur sehr schnell 2 Dinge nebeneinander macht und dazwischen wechselt hin und her oder mehrere Sachen. Ja. Und so verläuft das bei mir auch und letztlich entsteht dadurch eine Situation, in der nichts richtig gemacht wird und ganz viele Dinge angefangen und unzufriedenstellend zu Ende gebracht werden. Und im Endeffekt ist es auch so, im Berufsleben kann es so verlaufen. Ne? Wenn ich studiere und arbeite, kann es passieren, dass keins von beidem so effektiv verläuft, wie ich das gerade gerne haben möchte. Wenn du ein Paper anfängst, aber noch irgendwie andere Projekte am Laufen hast, die du spannend findest, auch auf akademischer Basis, dann ist vielleicht auch einfach die Gedanken an verschiedenen Orten verteilt und müssen immer hin und her hüpfen. Das kann die Sache auch erschweren. Und sich wirklich so ein singuläres Ziel zu setzen und daran zu bleiben, bis das erledigt ist, das finde ich super schwierig, weil das auch Geduld erfordert und das so ein bisschen Reizarmut benötigt, um wirklich nur dieses eine interessante Ding im Blick zu haben. Nicht einfach.
Ja, also während meiner Studienzeit, das kann ich ja jetzt sagen, das ist so ein bisschen albern, während meiner Studienzeit habe ich ja auch, teilweise gab es ja Semester, da hat man dann irgendwie 3 oder 4 Hausarbeiten zu schreiben, ne? Weil man hat ein paar Kurse gemacht oder ein paar Seminare belegt, in denen die Prüfungsleistung eine Hausarbeit ist. Und wenn die sich gehäuft haben, habe ich gedacht, ja, kein Ding, schreibe ich die halt gleichzeitig. Das war sehr dumm. Das geht nämlich nicht. Also ich kann das überhaupt nicht. Und dann habe ich festgestellt, nein, ich muss die nacheinander schreiben. Ich muss wirklich, auch wenn ich so Sachen habe, ich kann nur eine Sache machen und mich darauf konzentrieren, dann das nacheinander. Ich meine, ich weiß nicht, ob dir das mal passiert ist, aber vergisst du manchmal Essen, das du dir gemacht hast, rechtzeitig zu essen, weil du gerade irgendwie abgelenkt von was anderem bist? Ich habe das öfter. Ich mach mal
meinst du jetzt so Sachen wie frisch gekocht oder?
Ja.
Wenn du so Sachen aufhebst.
Nee, also ich vergesse auch manchmal Essen im Kühlschrank, das auf jeden Fall, 110%. Und dann mache ich irgendwie so eine Tupperdose auf und dann spricht mich der Schimmel an und sagt, Mami? Und ich sage, nein. Aber das meine ich gerade gar nicht. Ich meine tatsächlich, also ich mache zum Beispiel öfters mal Folgendes. Ich gehe in die Küche und denke mir so, ja doch, jetzt ist mal Zeit, dass du was isst. Du hast ja auch ein bisschen Hunger, ne? Und dann koche ich mir was und dann setze ich mich hin und dann denke ich mir so, ja warte, aber jetzt mal eben, bevor ich esse, mache ich noch kurz. So, und dann ist mein Essen kalt.
Nee, das habe ich zum
Glück. Das passiert mir regelmäßig.
Aber ich kann es trotzdem nachvollziehen.
Und mache irgendwie irgendwas nochmal eben kurz, bevor ich anfange zu essen. Ja? Weiß ich, wenn ich jetzt Miniaturen am Bemalen bin und ich habe mir Essen gemacht und dann sitze ich hier und denke mir so, ja, aber warte mal, jetzt wo ich das gerade sehe, bei dem einen fehlt noch ein Highlight auf den Haaren.
Ja, aber jetzt, wo ich das gerade so sehe, ist voll die gute Formulierung. Das ist nämlich das, was ich davor auch schon beschrieben habe. Mhm. Der Grund, warum ich in meiner Morgenroutine so abgelenkt bin, ist auch, weil mir da mal eben noch was auffällt. Ja. Da ist noch Staub. Da ist der Abwasch nicht gemacht. Da ist das darf da nicht stehen. Das steht da falsch. Ich rück das mal eben zurecht. Oh, ich sehe gerade im Badezimmer und überhaupt und so fort.
Ja.
Handy, auch ganz schlimm. Irgendwie mein Handy blinkt. Mir hat irgendwer geschrieben, hat sich über Nacht gemeldet oder sonst was. Das sind Sachen, die einen völlig rauswerfen. Kann ich voll nachvollziehen. Also, und was ich gerne vergesse ist, das hat auch vor kurzem Margarete Stokowski auf Twitter geteilt, fand ich sehr nachvollziehbar. Ich mache mir einen Tee, ich erhitze Wasser, ich vergesse, dass ich mir das Wasser warm gemacht habe und habe noch keinen Tee gemacht. Ich erhitze das Wasser nochmal, wieder mache ich irgendwas anderes, das Wasser wird wieder kalt, ich erhitze das Wasser nochmal Und dann mache ich mir vielleicht den Tee, aber das kann auch beliebig oft weitergeführt werden und führt nicht zwangsläufig dazu, dass nach 20 Minuten dann endlich ein Tee auf meinem Tisch steht.
Also alternativ kenne ich das auch noch, die Extremvariante, ja, ist das, was du beschrieben hast, du machst das Wasser wird kalt, du machst das Wasser nochmal warm, das Wasser wird nochmal kalt, du machst das Wasser nochmal warm, du gießt dir einen Tee auf und vergisst ihn dann.
Ja, den Tee kann man natürlich auch als Ganzes vergessen, ja, sicher.
Das ist dann der nächste Schritt, so, ne? Und dann stehst du da und dann hast du irgendwie, dann trinkst du noch ein bisschen was von dem Tee, der natürlich jetzt kalt ist, lässt den dann stehen und machst dir am nächsten Tag den nächsten Tee. Was dazu geführt hat, dass teilweise auf meinem Schreibtisch so 4-5 Tassen 3/4 ausgetrunkene Tees standen. Das war auch immer sehr albern, ja. Also das ist wirklich, wirklich bescheuert. Was mich da am meisten stört, ist auch tatsächlich mein Handy wirklich morgens. Ich sag mir so oft, und es hat mal irgendwie 2-3 Tage geklappt, ich sag mir so oft, wenn ich morgens aufwache, sollte mein erster Blick nicht auf mein Handy gehen. Das ist, ich weiß genau, dass ich dann da kleben bleib. Da lenkt mich tatsächlich mein Handy vom Aufstehen ab. So. Und dann sitze ich teilweise eine Stunde im Bett und scrolle auf Twitter oder Instagram oder irgendwas, ohne dass ich was zu tun hätte. Es schreibt mir ja keiner. Das ist jetzt kein Vorwurf oder sowas. Das ist einfach nur eine Feststellung. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie ein viel beschäftigter Mensch wäre, wo ich mich mit rausreden könnte. Ja, aber ich muss ja irgendwie gucken, ob mich auf Twitter jemand gementioned hat, oder ob ich irgendjemandem antworten muss oder sowas. Nein, passiert ja nicht. Sondern ich sitze einfach nur da und sitze da.
Oder zumindest musst du das nicht direkt nach dem Aufstehen.
Nee, schon
aber
gar nicht.
Ich finde auch, auf dem Handy lastet mittlerweile ein total übertriebenes Stigma. Ich finde es zum Beispiel nicht schlimm, als erstes am Morgen aufs Handy zu gucken. Da ist zum Beispiel mein Wecker. Ja, mein Handywecker klingelt jeden Morgen. Deshalb habe ich das Handy in der Hand. Und wenn ich dann sehe, so eine Scheiße, die Lakers haben schon wieder verloren, obwohl LeBron 38 gedroppt hat, dann gucke ich mir halt schnell die Lakers-Ergebnisse an. Und dabei werde ich Stück für Stück ein bisschen wacher. Ich finde das prinzipiell nicht schlimm. Ja, also ob ich das jetzt mache wie meine Eltern, die zwar schnell aufstehen, aber dann erstmal das Radio anschalten und nebenbei was laufen lassen, das ist vielleicht auch besser. Es hat weniger Blue Light und weniger Ablenkungen, weil da hörst du sowieso nur einem Kanal zu und den bestimmst auch nicht du, sondern die Radioredaktion. Aber letztendlich ist es ja irgendwas, was du nebenbei schon mal machst, um ein bisschen mehr aufzutauen. Und ich finde, man muss sich deshalb jetzt nicht komplett fertig machen, dass man morgens das Handy in der Hand hat. Aber ich zum Beispiel kann es mir auch gar nicht leisten, eine Stunde zu scrollen. Ich muss ja in der Stunde Frühstück gemacht haben und zur Arbeit und auf dem Fahrrad sitzen.
So.
Ich finde trotzdem sinnvoll, dass wir zielstrebiger aufstehen und das hinter uns lassen.
Das
wäre deshalb auch weniger morgens am Handy.
Ja. Also das Problem da bei mir ist ja halt aber auch vor allen Dingen Folgendes. Ich habe ja nichts zu tun. Ich betone es immer wieder, ich habe ja nichts, wo ich sein muss. Das heißt, ich habe auch keine feste Uhrzeit, zu der ich aufstehen muss. Es hat sich bei mir eingependelt, ich werde morgens gegen 7 Uhr wach, von alleine. Also das scheint mein Biorhythmus zu sein, 7 Uhr.
Ja, sehr gut.
Plus, minus. Das heißt, ich habe keinen Wecker auf dem Handy. Das heißt, es ist nicht so, dass ich auf mein Handy gucken, in Anführungszeichen, gucken muss.
Müsste.
Morgens, sondern ich mache das einfach, weil. Allerdings merke ich, dass es mich nicht glücklich macht. So, das ist das Problem. Wenn ich wüsste, okay, das ist was, das macht dich happy. Drauf geschissen, ist okay, ja. Also manchmal sitze ich hier, male 6 Stunden Miniaturen an und stelle fest, das hat mich glücklich gemacht. Ich gucke mir die jetzt an und denke mir so, ja, nice. Und dann denke ich mir, okay, dann war das auch keine rausgeschmissene Zeit oder sowas. Aber wenn ich jetzt da wieder am Handy sitze und ich weiß, ich bin um 7 aufgestanden, gucke dann irgendwann tatsächlich nochmal auf meine Handyuhr und stelle fest, okay, jetzt ist es 9:30. Warum bin ich immer noch, sitze ich hier immer noch und bin ich irgendwie längst schon mal aufgestanden, dann weiß ich auch nicht so ganz. Also das ist, Wobei ich ja auch so eine latente ADHS-Diagnose gekriegt habe, ne? Das muss man vielleicht dazu sagen. Vielleicht liegt das auch daran.
Das bedeutet für die Situation jetzt konkret was? Mit dem Handy und dem Aufstehen?
Ach so, das Ding ist, ich habe ja nichts zu tun. Das heißt, ich habe auch keinen Druck aufzustehen. Das heißt, ich kann mir das irgendwie leisten, 2 Stunden am Handy rumzuhängen. Es ist aber trotzdem irgendwie nichts, was mich erfüllt, sondern es ist halt irgendwie so leere Ablenkungskram.
Ja.
So.
Okay, ja, und darüber haben wir ja gerade schon
gesprochen. Genau, und deswegen finde ich das bei mir unangenehm. Ich finde es gar nicht generell unangenehm, dass Leute zum ersten Mal morgens aufs Handy gucken kurz oder was. Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Nur bei mir erfüllt es keinen Nutzen. Es ist nur so Zeug.
Ja, also wir haben jetzt Sachen erwähnt, die mich auf meinen nächsten Punkt bringen könnten. Ich wäre gerne weniger streng mit mir selbst. Ich habe so ein bisschen darüber in der letzten Folge gesprochen, aber ich erkenne mich eben in dem auch wieder, was du jetzt gerade erwähnt hast mit diesem Handy. Ich habe in der Vergangenheit bereits viele Dinge ausprobiert, die mich optimieren sollen oder die mir helfen sollen, die toxischen Verhaltensweisen von mir vorbeugen sollen und war dabei sicherlich auch nicht ganz fair zu mir selber. Und habe Sachen übertrieben, die so nicht hätten sein müssen. Oder habe mich mit Sachen mit mir, in meinen Verhaltensweisen beschäftigt, die an sich einfach völlig unschädlich sind. Zum Beispiel aufs Handy gucken. Dieser Generation wird ja vorgeworfen, der wir angehören, auch grob, immer nur am Handy, bla bla bla. Und ich habe da in meiner Insta-Bubble in letzter Zeit auch viele sehr sinnvolle Posts zugesehen, dass sich am Handy eben heutzutage auch alles abspielt. Also du kriegst deine Nachrichten übers Handy, du kannst übers Handy lesen, du kannst übers Handy Musik hören. Alles, was früher verschiedenste Geräte oder Medien benutzt, gebrauchten haben, ist heute eben zentriert auf diesem kleinen Device. Und das ist per se überhaupt nicht schlimm, da drauf zu gucken, weil da tatsächlich sinnvolle Dinge passieren können. Und es ist auch ein großes Vorurteil, dass das jetzt immer so schlecht ist. Für Menschen mit, ja, zum Beispiel in der U-Bahn, mit so Social Anxiety, die nicht gerne unter großen Menschenmassen sind oder Teil davon, ist es eine sehr willkommene Ablenkung, sich am Handy, für mich manchmal nämlich auch, sich am Handy da ablenken zu
Völlig.
können, damit man gar nicht mitbekommt, wie viele Menschen gerade eng um einen herumstehen. Für die ist das wichtig, aufs Handy zu gucken. Und ich habe solche Sachen also mir selber auch versucht aufzunötigen, mit weniger aufs Handy gucken. Ich habe Instagram gelöscht, ich habe alle sozialen Medien gelöscht, ich habe meine Bildschirmzeit überwacht und habe ab einer halben Stunde eine Sperre reingehauen und solche Sachen. Das hätte im Großen und Ganzen nicht sein müssen, aber gleichzeitig weiß ich auch, das ist ja auch jetzt ein Teil des streng mit sich selbst Seins, ich musste diese Erfahrung machen, um dahin zu kommen. Also ich habe das alles ausprobiert und ich bin morgens um 5 Uhr in Braunschweig, als ich meine Ausbildung gemacht habe, joggen gegangen, weil ich dachte, das muss so, damit du produktiver Boy bist und mit dir selbst zufrieden sein kannst. Hätte ich das nicht gemacht und erfahren, ja, irgendwie ist es dann doch nicht erfüllend, dann wäre ich ja jetzt nicht an dem Punkt, wo ich das nicht mehr mache und wo ich sage, das ist nicht gesund für mich. Und
Sehr weise.
ja, letztlich habe ich das aber trotzdem immer wieder. Also es ist immer noch so, dass ich denke, oh, also jetzt aber mal, ne, nur noch mit meinem alten Horrorwecker, der macht wirklich so noch Bim-Bim-Bim und ist so laut, dass du da wirklich mit einer Schreckreaktion aufwachst. Das ist auch nicht angenehm. Aber solche Phasen habe ich, wo ich denke, oh, da muss man wieder mehr gegen dich tun. Nicht mit mir, sondern gegen meine Angewohnheiten tun. Und
In
das ist
interessante Formulierung auch auf jeden Fall.
nicht Sinn der Sache. Also ich wäre gerne weniger streng mit mir selbst. Irgendeine Kleinigkeit wollte ich noch näher ausführen, aber ich habe jetzt auch schon sehr lange geredet. Vielleicht kennst du das ja auch, Felix.
Ja, doch, auf jeden Fall. Ein Stück weit schon. Es ist halt irgendwie dieser Spagat, ne? Ich kann das sehr gut nachvollziehen im Hinblick auf Produktivität. Dieses böse, böse Wort Produktivität.
Ja.
Weil ich mir oft große Vorwürfe gemacht habe, gerade jetzt so in letzter Zeit oder in letzterer Zeit, so seit letztem Jahr März, ja, wo man viel zu Hause sitzt. Spätestens seit letztem Jahr September, wo ich dann mit meinem Master fertig war und auch nichts mehr zu tun hatte, was ich unbedingt jetzt gerade mal hab machen müssen. So,
Ja.
ab und zu ist da mal irgendwie eine Bewerbung dabei, die ich schreibe und weiß ich nicht, ein Antrag auf dies, ein Antrag auf das, ja, aber ich komme ja so, wie es jetzt ist, gerade irgendwie über die Runden, was
Ja.
nicht schön ist. So, das ist ja kein ewiger Ist-Zustand, aber es ist ja jetzt erstmal so, es ist ja, wie es ist. Nun, ja. Dann sitze ich aber da und mache irgendwas und ich mache Sachen, wo ich mir dann auch selber Vorwürfe mache, natürlich. Also was weiß ich, wenn ich jetzt den ganzen Tag nicht draußen war, sage ich, ah, du warst den ganzen Tag nicht draußen, das ist da wohl, du wirst ja bescheuert, kriegst bestimmt irgendwann, das kann nicht gesund sein, Vitamin D, du Horst. Ja, weiß ich nicht, wenn ich nicht gearbeitet habe. Ja, irgendwie. Das hat mich lange Zeit mich das voll abgefuckt. Wenn ich so dachte, aha, du hast heute nichts für deine Artikel geschrieben oder du hast nicht, warst gar nicht nah auf der Arbeit, hast keine Bewerbungen geschrieben und nichts, wenigstens was gelesen hast du auch nicht. Was hast du denn gemacht jetzt, Mensch? Und mittlerweile habe ich akzeptiert, dass es verschiedene Arten von Produktivität gibt. Weiß ich nicht, wenn ich ein Videospiel spiele und mich daran erfreue und mir das Spaß macht, dann war das produktiv.
Ja.
Wenn ich Miniaturen anmale und mich dessen erfreue und mir das Spaß macht, dann war das produktiv. Wenn ich einen Spaziergang mache und das schön, dann war das produktiv. Wenn ich Musik mache, war das produktiv. Alle möglichen Dinge, verschiedene Dinge sind produktiv. Natürlich gibt es auch mal Tage, an denen man so unterm Strich netto eher gar nichts gemacht hat. Kommen mal vor. Und dann fühlt man sich meistens auch nicht so gut. Ich mich zumindest nicht. Wenn ich weiß, ich habe heute wirklich nur faul rumgelegen. Und, weiß ich nicht, Serien geguckt. Aber halt auch nicht so, dass mich das irgendwie happy gemacht hat, sondern einfach nur, weil, damit irgendwas passiert. Dann bin ich auch immer noch unzufrieden mit mir. Es ist ja aber auch nicht schlimm, ab und zu mal mit sich selber unzufrieden zu sein. Nur, und das geht dann rekursiv so ein bisschen auf den Punkt zurück, den du vorher gemacht hast. Man darf halt nicht zu streng mit sich ins Gericht gehen dafür. Ne? So. Und dann geht's. So. Also, dann ist es vielleicht in Ordnung. Das ist übrigens auch ganz witzig, weil ich jetzt so ein bisschen den Punkt aufgegriffen habe, den ich hier hatte. Ich wäre gerne weniger faul. Das ist so dieses... Ja. Man denkt immer, man ist faul, wenn man irgendwie Dinge macht. Aber das liegt auch so ein bisschen daran, dass unsere Gesellschaft uns darauf gemünzt hat, dass wenn man nichts tut, um seinen eigenen Lebensstandard zu verbessern, wie zum Beispiel arbeiten oder einen Side-Hustle haben oder sowas, ja, oder Selbstoptimierung zu betreiben, dann macht man, dann ist das verschenkte Zeit, so. Und das stimmt nicht. Das kann man wieder entlernen, dieses Mindset, glaube ich. Dass man auch merkt, dass die Hobbys, die man hat, die Sachen, die einen glücklich machen, einen Raum haben dürfen und Zeit in Anspruch nehmen dürfen, weil sie eben glücklich machen. So.
Ja. Ja, so ist es. Vor allem finde ich schön, wie du erwähnt hast, dass es verschiedene Arten der Produktivität gäbe, wenn man sie denn bräuchte. Allerdings liegt auch da ja noch ein gewisser Fokus darauf, dass es die grundsätzlich braucht, um glücklich zu sein und dass man dann einfach andere Formen davon nehmen kann. Ich finde, es braucht sie einfach grundsätzlich nicht. Und das ist auch ein Punkt, der eben auf diese Strenge mit sich selbst eingeht. Es gibt Tage, wo man wirklich faul liegen darf und wo man nichts machen darf und wo man überhaupt nichts außer existieren braucht, um glücklich zu sein, weil das einfach auch mal entstigmatisiert gehört, dass das notwendig ist und dass es auch in unserer Leistungsgesellschaft okay sein muss, sich zu erholen und keine Gedanken an irgendetwas Sinnvolles, in Anführungszeichen, oder Arbeitsorientiertes zu verschwenden. Ja. Ich würde sagen, wir machen noch jeder einen Punkt und dann kommen wir mal so ein bisschen auf unser Fazit zurück.
Ja.
Ich kann als letztes anbringen, dass ich tatsächlich gerne weniger perfektionistisch wäre, so wie es klischeehaft im Vorstellungsgespräch genannt wird. Allerdings heißt das nicht, dass ich bei allem, was ich tue, immer den Drang habe, dass es perfekt werden muss, sondern dass ich einfach viele Dinge gar nicht erst anfange, weil ich das Gefühl habe, das ist nicht gut genug. Das reicht nicht, das ist per se jetzt also auch nicht sinnvoll, das anzufangen. Das bezieht sich zum Beispiel auf meine große Leidenschaft des Schreibens. Ich war immer gut in Deutsch. Ich hatte in meiner Gymnasiallaufbahn, in meiner gesamten Deutschkarriere nie schlechter als 10 Punkte, beziehungsweise eine mäßige 2 und eigentlich immer im Bereich 10 bis 15. Und ich habe viel gelesen und ich fand Schreiben immer super, immer gute Aufsätze geschrieben und habe dann irgendwann angefangen, auch Kurzgeschichten zu schreiben, vor allem so Anfang der Studienzeit, und habe auch immer noch ein Interesse daran. Aber wie alles ist eben auch Schreiben ein Handwerk und das muss man machen, um besser zu werden, auch wenn man sehr talentiert ist. Und ich habe das aber irgendwann sein lassen. Genauso wie Malen, da war genau die gleiche Kiste. Ich wäre vielleicht heute ein relativ anständiger Zeichner, hätte ich nicht mit 13 Jahren gesagt, das sieht alles kacke aus, was ich hier mache, ich höre jetzt auf damit. Und das ist etwas, was man Kindern deshalb auch beibringen muss, was ich auch meinen Kindern versuche beizubringen. Wenn man es nicht weitermacht, dann wird es auch nicht perfekt. Ne? Und so ist es eben mit vielen Dingen, die ich in meinem Leben angefangen oder immer noch versuche weiterzumachen. Ich höre auf, weil ich sehe, das wird nicht so, wie es in meinem Kopf ist. Auch wenn ich mir selber noch keine Chance gegeben habe, durch vielfaches Scheitern überhaupt in die Nähe davon zu kommen. So ist es mit Schreiben, so ist es mit vielen Dingen, die ich eigentlich toll finde. Perfektionismus tötet sämtliche Ambitionen und tötet auch jeden Enthusiasmus, überhaupt besser darin zu werden. Und ich wünschte wirklich, das wäre ich weniger. Ich wünschte, ich würde einfach aushalten, dass das jetzt noch nicht so ist, wie es vielleicht mal werden könnte. Ich wünschte, ich würde einfach mal loslegen und machen. Das ist eine ganz, ganz große Baustelle, an der ich gerne noch arbeiten möchte später.
Ja. Ja, das kann ich voll verstehen. Also was ich zum Beispiel bei diesem Miniaturbemalen-Dings, ne, ich weiß ja, wie ich damals als Teenager meine Minis bemalt habe und das war grauslich, also wirklich furchtbar. Und jetzt habe ich das hier anders und stelle fest, oh, guck mal, mit ein bisschen Hintergrundwissen und ein bisschen, ne, und ein bisschen Übung wird das eigentlich ganz hübsch. So. Ja. Weiß Gott, ich bin noch Meilen davon entfernt, irgendwie Preise damit zu gewinnen. Ist die Frage, ob ich das überhaupt will oder so, ne? Aber natürlich, es geht besser, geht meistens. Aber es kann halt nicht. Ja, es ist halt schade, wenn man sich irgendwie komplett. Ne? Ich male aber zum Beispiel auch kaum. Was auch daran liegt, ja, dass ich so schnell unzufrieden bin mit dem, was ich da mache. So.
Ja.
Und es ist dieses, wenn ich nicht relativ schnell Erfolgserlebnisse habe, dann lasse ich etwas einfach sein.
Genau, das ist genau,
was,
genau.
Es ist natürlich ein schwieriger Grad, natürlich, wenn einem Sachen nicht Spaß machen. Das ist das Wichtige, glaube ich. Wenn man merkt, ich habe da keinen Spaß dran, dann darf man Sachen auch sein lassen, unbedingt. Aber wenn man, ja, solange man Spaß an etwas hat, ist es irrelevant, ob es gut ist.
Ja.
Das kommt im Zweifel mit der Zeit, und wenn es nicht kommt, solange man Spaß hat, hat man Spaß daran. Man darf es jetzt nicht kaputt machen lassen, nur weil man denkt, man muss irgendwie ein bestimmtes Ziel erreichen, ein bestimmtes Level erreichen, ja. Also, ich spiele zum Beispiel super gerne Gitarre. Ich werde in meinem Leben kein besonders guter Gitarrist werden. Also, ich bin ein mäßig guter Rhythmusgitarrist, und das ist okay. So, also das ist in Ordnung. Damit.
Genau. Und je schneller man mit solchen Sachen einfach der Sache wegen zufrieden ist und keine, ja, erwachsenen Ansprüche an sich selber stellt, das ist so mein Problem, jetzt bin ich ja erwachsen, jetzt muss ich also auch sofort das Niveau eines Erwachsenen haben, desto größer werden ja die Möglichkeiten von Sachen, die man überhaupt noch machen kann. Also, ja, wer mit solchen Dingen trotzdem zufrieden ist, auch wenn man erstmal scheitert, wenn du erstmal scheiterst mit Sachen, die du anfängst, der kann sein Leben lang neue Sachen anfangen. Ich finde mich mittlerweile in so ganz vielen Dilemmata wieder. Ich habe beispielsweise nie vernünftig beigebracht bekommen, im Haushalt so zu werkeln, so Handwerk oder so. Ich kann keine Waschmaschine anschließen selber. Ich kann gerade so ein Bild aufhängen und einen Nagel schief in die Wand hauen. Das liegt aber daran, dass ich da als Kind nicht oft genug scheitern durfte, sondern dass mir das dann aus der Hand genommen wurde und gesagt, ja komm, ich mach das jetzt schnell, es sollte ja anständig werden. Heißt, ich hatte da keinen Spielraum, mich auszuprobieren. Und siehe da, mittlerweile reicht's gerade so für den IKEA-Schrank, aber mehr ist halt wirklich auch nicht drin.
Ich habe da,
ne? Und wie fange ich da jetzt vernünftig an? Wie habe ich die Chance, da jetzt nochmal als Erwachsener in mich zu gehen und mir eine Werkbank zu kaufen und da so lange rumzusägen, bis da ein gerader Schnitt rauskommt? Same goes für so bilderisches Gestalten. Ich kann genauso viel wie meine Kinder im Kindergarten, aber ich sehe das jetzt als Chance, um mit denen gemeinsam mich auf die Reise zu begeben, da so Selbstwirksamkeitserlebnisse zu bekommen. Das ist so ein Stichwort, ne? Selbstwirksamkeit.
Ja.
Ich tue etwas, ich wirke und kriege etwas zurück. Ein positives Erlebnis, ich habe etwas bewirkt. Und das ist etwas, was man auch haben kann, wenn es eben nicht perfekt ist, sondern man hat etwas erschaffen. Ja. Es ist etwas da. Wir haben einen Podcast gemacht. Der ist vielleicht nicht super akademisch und nicht super, weiß ich nicht, wir könnten noch viel besser den Gesprächsball hin und her werfen, ja, und weniger monologisieren. Aber das ist genau das. Irgendwie mache ich das hier nicht. Ne? Also hier ist so ein Medium, wo ich damit zufrieden bin. Und weißt du, was mir noch geholfen hat, dabei das zu erkennen, dass es so kleine Schritte und geringe Fortschritte braucht, um letztendlich groß zufrieden zu sein? Sport. Ich habe erst verstanden, dass man durch immer die gleichen Routine, immer wieder das gleiche langweilige Zeug machen, Erfolg haben kann, auch bezogen auf Musik zum Beispiel, wo ich das nie hatte, als ich angefangen habe, Sport zu machen. Weil ich ein halbes Jahr im Fitnessstudio war, immer das gleiche Gewicht hatte und plötzlich gemerkt habe, boah, krass, okay, ich sehe plötzlich ganz anders aus und da hat sich plötzlich massiv was verändert und plötzlich schaffe ich viel mehr Gewicht und plötzlich ist das irgendwie alles in greifbarer Nähe, was ich davor immer für unmöglich gehalten habe. Wow, okay, es hat ja was gebracht, krass. Und vielleicht ist es bei jedem Menschen unterschiedlich, was man da für so einen Trigger braucht, um das wirklich zu begreifen, dass das so ist. Aber eigentlich ist das viel, ja, realistischer vorhanden in unserer Lebenswelt, als wir vielleicht denken. Und es ist auch anwendbar auf andere Lebensbereiche. Also,
wo ich da vielleicht gut einhaken kann, was du gerade gesagt hast, ist, ich sabotiere mich immer ganz gerne selber. Und zwar folgendermaßen. Ich versuche Dinge, aber dann, wenn ich daran scheitere, sage ich mir selbst, du hast es ja aber nicht richtig versucht. Und nehme mir quasi selber so die scharfe Kante, die das Ganze
hat. Ja, ja, kann. Das kenne ich. Ne? Das kenne ich aus der Schulzeit. Ja, ich habe ja auch nicht gelernt. Ich habe ja auch nicht. Ich habe es ja gar nicht richtig. Also,
was weiß ich. Ich war.
Hatte keinen Bock.
Ich habe eine Zeit lang hatte ich Ambitionen, Schauspieler zu werden. Ich habe bei zwei Schauspielschulen vorgesprochen. Ja. Diese zwei Schauspielschulen waren die Royal Academy of Dramatic Art in London und die Schauspielschule Ernst Busch in Berlin. Ernst Busch ist eine der wichtigsten oder tollsten, krassesten Schauspielschulen in Deutschland. Und die Royal Academy of Dramatic Art ist halt die Royal fucking Academy of Dramatic Art, so, das ist so, wo Sean Bean zum Beispiel war mal. Und das ist halt, die haben mich halt beide nicht genommen, aber zur Royal Academy bin ich geflogen im Februar 2019. Das war kurz bevor mein eigenes Theaterstück, wo ich Regie geführt habe, Premiere hatte. Ich hatte also überhaupt gar keine Zeit, mich ordentlich vorzubereiten auf dieses Casting. Aber das wusste ich und deswegen fand ich es auch nicht schlimm, dass das zu der Zeit war, weil, wenn ich scheitere, habe ich einen sehr guten Grund, mir zu sagen, ja gut, aber das war jetzt auch mitten in der Premierenzeit von meinem eigenen Stück. Ich hatte nicht wirklich Zeit, mich vorzubereiten. Wenn ich mich richtig vorbereitet hätte, dann wäre das natürlich was geworden. Hä? Als ob ich nicht gut genug wäre. Ja. Gleiches Spiel mit der Ernst Busch, da war ich auch irgendwie so mitten Mang bei irgendwie dies und jenem. Hat auch überhaupt nicht funktioniert richtig. Das war auch Schwachsinn, aber eben halt auch. Ne? Man hat es ja nicht richtig probiert, sonst hätte es ja geklappt. So. Und das ist auch so eine ganz, ganz bescheuerte Denke.
Ja, schade drum. Kommen wir auf das Fazit, was wir zu mehr und weniger sein letztlich ziehen möchten. Wir haben jetzt ganz viele Dinge gehört, die eigentlich anders sein könnten, mehr und weniger. Wir haben ganz viele Ansprüche an uns selber gehört, die mal mehr, mal weniger realistisch sind. Wir haben schon letzte Folge gesagt, wenn das jetzt alles weniger und mehr wäre, was käme da für ein Endprodukt raus? Und letztendlich kommt ein Endprodukt, ein Mensch dabei raus, der so nicht existieren kann, der wahrscheinlich wenig Spaß im Leben hätte und der in keinster Weise perfekt ist, weil das eben leider Gottes, beziehungsweise zum Glück wahrscheinlich auch, unmöglich ist. Und dass wir trotzdem so verschiedene Strömungen in uns haben, die wir stärker spüren, mal weniger, oder so Richtungen, in die es uns zieht, das ist an sich ja nichts Schlechtes. Und dafür gibt es auch Modelle in der Wissenschaft, ich weiß nicht konkret in welcher Wissenschaft, wahrscheinlich eher in so psychologischem Kontext, die versuchen zu erklären, was es da damit auf sich hat, warum wir uns mal hier, mal dorthin hingezogen fühlen, warum wir verschiedenste Bedürfnisse haben, die manchmal auch im Widerspruch zueinander stehen und für so eine Dissonanz in unserem Empfinden und für so ein Negativempfinden in unserem Empfinden sorgen können. Und Felix, wir haben dazu mal etwas zum Stichwort inneres Team recherchiert. Mhm.
Genau, also der Begriff inneres Team, der geht zurück auf einen guten Herrn, den wahrscheinlich alle noch irgendwie aus ihrer Schulzeit kennen, Friedemann Schulz von Thun, was jetzt erstmal so klingt wie eine Figur des 18. Jahrhunderts, ist tatsächlich ein Mann, Jahrgang 1944, der lebt auch noch, ist ein deutscher Psychologe und Kommunikationswissenschaftler. Kennen tut man den meistens für dieses Vier-Seiten-Modell von Kommunikation, ja, von wegen man kommuniziert auf eine bestimmte Art und Weise, mit einem bestimmten Stil, bla bla. Er hat aber auch eben dieses innere Team festgehalten, dieses Modell. Und da geht es halt darum, dass man, man hat als Mensch immer verschiedene Persönlichkeitsanteile, die zusammen ein Gesamtbild ergeben. Ich sage das manchmal, wenn ich darüber mit Leuten rede, es ist ein bisschen wie Lego-Bausteine. Also unterschiedliche Leute haben unterschiedliche Bausteine, aus denen sie zusammengebaut sind. Und diese Bausteine an sich sind vielleicht gar nicht so unglaublich individuell, aber das, was am Ende dabei rauskommt, dieses Gesamtpersönlichkeitsding, dieses Ich, was dabei rauskommt, das ist halt etwas, was aus verschiedensten Teilen zusammengebaut ist und individuell eben unterschiedlich ist. Jetzt ist dieses innere Team besteht aus verschiedenen Facetten der eigenen Persönlichkeit. Und die haben alle bestimmte Ansprüche und bestimmte Wünsche und bestimmte Strebungen, sagt man das?
Bestrebungen,
ja. Und würden gerne irgendwie in eine bestimmte Richtung. Und wenn man die sich einfach sich selbst überlässt, dann ist das wie in so einer Gruppe unüberwachter Teenager, die schreien sie alle an und keiner weiß, wohin mit sich, ja. Und das führt im schlimmsten Fall dazu, dass man überhaupt nicht mehr weiß, wo genau und was genau. Und das ist halt, das reflektiert sich so ein bisschen in dem, was wir jetzt gerade besprochen hatten. Dieses Ganze, ich wäre gerne mehr, ich wäre gerne weniger, hat immer auch einen Hintergrund. Also man wäre ja nicht gerne mehr oder weniger einfach weil, sondern das sind ja irgendwelche Annahmen, die man getroffen hat im Laufe seines Lebens. Das heißt, irgendwann wird man mal zu dem Punkt gelangt sein, was weiß ich, wie beispielsweise bei mir anscheinend der Fall ist, ich muss unbedingt produktiv sein. Das habe ich irgendwo gelernt. Und ein Teil von mir, vielleicht vor allem dieser akademisch arbeitswillige Teil von mir, ja, der Akademiker, ich nenne ihn jetzt den Akademiker, den Akademiker, die Akademikerin in mir, das finde ich schön. Die Akademikerin in mir möchte gerne arbeiten und produktiv sein und gut sein in dem, was sie tut. Und möchte gerne, dass dabei ein tolles Resultat rauskommt. Und deswegen hat die Akademikerin auch kein Interesse an Faulheit, an unorganisiertem Verhalten, an unproduktivem Verhalten, sondern findet das alles, lehnt das alles ab, möchte im Gegenzug dazu halt strukturierter und organisierter und produktiver sein, dass da immer mehr bei rauskommt. Dann habe ich hier den Punkrocker vielleicht noch in mir aus meiner Jugendzeit, so, ne? Der möchte gerne frei sein und sich nicht binden lassen von gesellschaftlichen Konventionen und möchte gerne tun, was er für richtig hält. Und das clasht natürlich jetzt direkt auch mit der Akademikerin, denn die beiden zusammen finden nicht so wirklich von alleine zu einem gemeinsamen Nenner. Ja.
Ja.
Konsti sagt doch auch nochmal was.
Ja, wozu meintest du jetzt genau? Also zu den Widersprüchen der verschiedenen Richtungen, die es einzieht.
Genau, zu dem Modell, wie sich das veranschaulichen lässt, irgendwie so jetzt auch in unserem Case vielleicht, da können wir, glaube ich, am besten drüber sprechen als bei anderen, wo wir das dann nur annehmen müssten, dass es so wäre.
Ja, also letztendlich verortet es ja nur die Ansprüche, die in uns sprechen, auf Erfahrungen und kognitives Gewordensein. Also, dass wir Dinge wollen, hat Gründe. Und anstatt sich jetzt darüber zu ärgern, dass das jetzt erstmal irgendwie doof ist, dass das uns daran behindert, eine Entscheidung zu treffen oder uns einfach treiben zu lassen weiterhin, weil wir plötzlich merken, ja, da klopft etwas an, was so eine gegenteilige Richtung haben möchte, lohnt es sich dann, sich mit diesem inneren Team eben in eine Teamsitzung zu begeben. So habe ich das, glaube ich, gehört. Und diese Teamsitzung besteht daraus, sich einfach bewusst zu machen, warum es einen in welche Richtung zieht. Mhm. Na, also warum möchte ich das jetzt unbedingt? Welcher Anspruch klingt da in mir durch? Und das braucht auch nicht direkt eine Bewertung, sondern das hat nur mit Zuhören zu tun. Okay, ich möchte jetzt gerade produktiv sein, weil ich bin so sozialisiert, dass AkademikerInnen pro Woche ein Paper schreiben müssen. Und dann gibt es diese andere Stimme in mir, die sagt, ich will aber gerade nicht, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Warum? Ja. Ah, ich habe in letzter Zeit pro Woche 2 Paper geschrieben und habe sehr viel produziert und bin ausgelaugt. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Ja gut, das ist auch eine realistische Betrachtung. Und wie finden wir jetzt da zusammen? Und ich finde, es muss auch vielleicht gar nicht immer ein Zusammenfinden sein, sondern auch eher ein, wem gebe ich jetzt gerade Raum? Also wer darf jetzt gerade meine Bedürfnisse anführen, wer darf die jetzt gerade bestimmen? Ich finde, dass durchaus nicht immer ein Kompromiss möglich ist zwischen den beiden großen Widersprüchlichkeiten. Und es muss sich vielleicht auch ein Aspekt dieses inneren Teams oder ein Teammitglied damit zurechtfinden, dass seine Zeit später ist. Dass es jetzt gerade nicht die Zeit ist, anzuklopfen und zu sagen, ja, hallo, hier ist deine Produktivitätsethikkommission. Du liegst gerade einfach nur auf dem Bett und zockst Xbox oder PlayStation. Das hat deine Mutter in deiner Kindheit aber immer mit Faulheit und Untauglichkeit generell im Leben assoziiert und du als Erwachsener darfst das nicht machen. Bitte wende dich unverzüglich an deinen nächsten Vorgesetzten und melde dich zu einer 20-Stunden-Schicht an, damit du das moralisch wieder ausgleichen kannst. Das geht halt dann einfach auch nicht. Und dann ist es eben an uns zu sagen, das zu erkennen, ja gut, da ist jetzt gerade aber ein toxischer Anspruch in mir, der sehr stark ist. Das geht aber gerade nicht. Und es ist unsere Aufgabe, dann damit zurechtzukommen, das wegzuschieben und dem Raum zu geben, was gerade umsetzbar ist und was gerade begründbar ist und machbar. Und das wäre dann vielleicht tatsächlich mal ein Tag, nichts zu tun und sich bewusst zu machen, dass der eigene Produktivitätsdrang auch ein bisschen überhöht ist und gerade nicht angemessen. Ne? Ja. Genau. Und so ermöglichen wir uns Stück für Stück einfach ohne Abwertung wahrzunehmen, in welche Richtung es uns wann zieht und vielleicht auch so einen grundsätzlichen Lebensweg einzuschlagen, in dem wir nicht immer in so einen krassen Konflikt geraten damit.
Wenn ihr, liebe HörerInnen, das mal ausprobieren wollt, oder was heißt ausprobieren wollt, jetzt sind wir keine Psychologen hier, ne? Ganz wichtig, nicht mal annähernd. Konsti noch mehr als ich, der ist ja wenigstens halbwegs geschult in sowas. Ich bin ja nur Leidtragender. aber nein. Die, wenn ihr das selber mal ausprobieren wollt, ich habe mich auch mal, das habe ich noch gemacht, bevor ich von diesem Systemprinzip wusste, ja, von diesem Modell überhaupt. Das heißt, ich habe mir das irgendwie, das klingt jetzt hochtrabend, aber ich hatte selber schon einen ähnlichen Gedanken, so, ja. Und habe festgestellt, es gibt verschiedene Triebe in mir, das klingt verkehrt, aber ist okay. Es gibt verschiedene Seiten in mir, die in verschiedene Richtungen ziehen und die nicht immer miteinander vereinbar sind. Und da muss man halt gucken, was mache ich damit. Und ich habe mich dann mit mir auseinandergesetzt und habe festgestellt, hey, hör mal, was für Charaktere sind denn das? Und wie interagieren die miteinander? Und ich habe diesen Charakteren auch Gesichter gegeben und Namen und Dinge. Das hat mir sehr geholfen. Wenn man sich mal so hinsetzen möchte und das mal irgendwie analysieren will, dann lohnt sich das vielleicht sogar, sich einfach echt mal hinzusetzen, sich mal, ich habe mir damals einen großen Zettel genommen und habe aufgeschrieben, in mir ist, ich habe ihn damals den Ronon Dex genannt. Der war sehr toxisch maskulin in vielen Dingen. Aber das war dieses Bedürfnis irgendwie nach körperlicher Stärke, nach Unabhängigkeit, nach Ruhe. Ja, das hatte ich damals schon, ruhiger sein und sowas. Und das ist halt tatsächlich irgendwie was, wenn man sich das mal auflistet, wirklich irgendwie und sich das vor Augen führt, dann kann das, glaube ich, auch helfen, herauszufinden, wie man eigentlich so ist. Und das Ding ist, alle diese Charaktere, die man so hat, in sich vereint, die haben auch im Grunde ihre Daseinsberechtigung.
Genau, also das
Ne?
innere Team ist da, ob wir wollen oder nicht. Die kriegen wir so schnell nicht ausgelöscht und es ist eine Frage des Umgangs damit,
Genau. Also.
wie wir gerade schon gesagt
Man
haben.
muss sie dann einfach anleiten, wirklich. Wie man halt auch,
Manchmal auch anleinen.
ach, manchmal auch anleinen, ja. Und manchmal auch
Genau, also
erleiden.
wenn
Aber ja.
ich bin auch ein großer Fan des Aufschreibens und des dezidierten Auseinandersetzens. Es lohnt sich dafür, die Zeit zu nehmen. Wenn euch das allerdings nachvollziehbarerweise etwas zu abstrakt und zu weird ist, dann reicht es auch einfach im Hinterkopf zu behalten, auf Grundlage dessen, was ihr in den letzten 2 Folgen gehört habt, dass die Struggles mit den verschiedenen Richtungen, die es uns zieht, normal sind und
Ja.
dass das jeder Mensch hat, dass niemand stringent durch das Leben geht und immer nur in die gleiche Richtung guckt und schielt, sondern dass es immer aus verschiedenen Richtungen zieht und zerrt und es sich einfach lohnt zu spüren, ob das eine Quelle der dauerhaften Belastung für euch ist. Wenn das nämlich alles tolerierbar und im Rahmen ist, dann bedarf es da vielleicht auch keiner weiteren Auseinandersetzung und ihr habt bereits einen unterbewusst entwickelten Plan und das ist alles super. Dann ist gut. Wenn ihr aber merkt, in letzter Zeit sitze ich immer nur frustriert vor der Glotze und lass mich berieseln, damit mein Gedankenchaos nicht wieder anfängt, dann wäre es vielleicht tatsächlich eine Idee, das mal auf die Art, die Felix gerade beschrieben hat, also
Genau.
in Angriff zu nehmen und sich mal aufzuschreiben, wie diese verschiedenen Versionen von sich selbst aussehen, die einen in die eine oder andere Richtung ziehen, um einfach Leidensdruck zu vermeiden und ein entspannteres Erleben zu
Klug
ermöglichen.
gesagt. Klug gesagt.
Ja, das war unser Senf dazu. Ich möchte nochmal betonen, ihr seid gut so, wie ihr seid genug so, wie ihr seid. Macht euch nicht zu viele Gedanken darüber, dass ihr vielleicht abnormal oder schwierig seid oder dass ihr gerade nicht das tut, was so der optimale Plan für euch in eurer Vergangenheitsversion von euch selber wart. Also wenn Zukunfts-Kevin nicht der Kevin ist, der Kevin vor 20 Jahren im Kopf hatte, dann ist das okay und dann hat das seine Gründe und von diesen Gründen konnte Vergangenheits-Kevin auch noch nichts wissen, Vergangenheits-Konstantin natürlich auch nicht. Genau, aber ich würde sagen, Felix, wir machen auch selber unsere Reflexionsaufgaben und Self-Care-Aufgaben so ein bisschen in die gleiche Richtung. Und zwar fotografieren oder skizzieren wir mal so einen Nonplusultra-Felix und Nonplusultra-Konstantin. Ich weiß nicht, wie du den darstellen möchtest, aber wir haben ja beide auch dieses Zeichen-Affinitätsding. Also entweder zeichnen oder fotografieren, würde ich sagen. Kostümisieren und einen kleinen Text dazu schreiben. Wir können ja auch so alternative Namen geben, so wie du es gerade vorgeschlagen hast, um das so ein bisschen zu befremden und dann in unserem Mittwochsposting unterbringen. Wie klingt
Das
das?
klingt doch nach einer richtig, richtig guten Idee. Dann setze ich mich mal hin und gucke mal, was dabei rauskommt. Ich bin
Ja, ich bin
ganz
sehr gespannt.
nervös, aber ja, das ist auch irgendwie schön.
Muss ja auch nicht sofort starten.
Ja.
Gut, ansonsten war das unser Beitrag zu diesem Thema. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Macht's gut, bis dann.
Jo, tschüss.